Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal bei Waschbären gesehen. Wir hatten mal einen Ausbruch von Staupe in Waschbären im Central Park. Und erstens waren die Tiere nicht mehr scheu, die sind am Tag herumgelaufen, die sind rumgelaufen wie Zombies. Also das war echt grausig anzusehen. Und da ist fast der ganze Bestand im Central Park damals eingegangen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 7. September 2026 in Bergen in Norwegen. Und heute geht es mal um ein Hundevirus, und zwar ein ziemlich wichtiges, und zwar das Hundestaupe-Virus. Das nennt sich auf Englisch auch Canine Distemper Virus. Dieses Hundestaupe-Virus ist ein Paramyxovirus, das sehr nah mit Masern verwandt ist. Also diese Gruppe um die Masernviren herum bei den Paramyxoviren nennen sich Morbilliviren. Muss man sich nicht merken, aber das sollte man gehört haben. Und da gehört eben dieses Staupe-Virus dazu, da gehört das Masernvirus dazu und auch das Rinderpest-Virus. Das war ein Virus, masernähnliches Virus, das in Rindern und rinderartigen Tieren zirkuliert ist. Das ist aber mittlerweile ausgerottet. Wie bei den meisten Paramyxoviren haben wir hier ein negativ strängiges Einzelstrang-RNA-Genom. Nur ein Genomsegment, also es gibt keine zusätzlichen Segmente wie bei Influenza zum Beispiel. Das Genom ist etwa 16.000 Basenpaare lang, also hat etwa 16.000 Buchstaben und das kodiert für einige Proteine, und zwar für ein Protein, das ist das Nukleokapsid, ein Phosphoprotein, das auch noch zwei Untervarianten hat, nämlich das C- und das V-Protein, ein Matrixprotein, ein Fusionsprotein und ein Hämagglutinin, das sind die zwei Oberflächenproteine, und ein L-Protein, das ist die Polymerase. Wenn wir uns das Viruspartikel anschauen, das ist so in etwa 150 bis 250 Nanometer im Durchmesser. Die Partikel sind pleomorph, das heißt, die sind zwar rundlich, aber nicht wirklich schön rund geformt. Sie können ein bisschen eiförmig sein, ein bisschen eingedrückt, ein bisschen länglich. Im Grunde schauen die aus wie die meisten Paramyxoviren, und ich finde, Paramyxoviren schauen im Elektronenmikroskop einfach grauslig aus, schier, überhaupt nicht schön geformt wie andere Viren. Aber ja, trotzdem problematisches Virus. Wenn wir uns den Aufbau des Viruspartikels anschauen, haben wir ganz innen die RNA, also das Genom. Das Genom wird geschützt von einem Nukleoprotein und mit dem Komplex aus RNA und Nukleoprotein ist auch das Phosphoprotein assoziiert, allerdings nur wenige Kopien und eine Kopie von der Polymerase vom L-Protein. Das Ganze ist eingepackt in eine Lipidhülle, und diese Lipidhülle wird auf der Innenseite von einem Matrixprotein stabilisiert, und in der Lipidhülle haben wir dann unsere zwei Oberflächenproteine, die zwei Spike-Proteine. Einerseits ein Hämagglutinin oder H, andererseits ein Fusionsprotein oder F. Das Interessante hier ist, die sind gleich benannt wie bei Masern, und bei Masern kann das Hämagglutinin wirklich hämagglutinieren. Was heißt das? Das heißt, wenn man das Virus mit roten Blutkörperchen mischt, dann formen die so kleine Aggregate, so kleine Klumpen. Das nennt man eben Hämagglutinierung. Und das ist aber beim Staupe-Virus nicht der Fall. Das heißt, es hat eigentlich einen falschen Namen, aber man hat den Namen Hämagglutinin einfach so übernommen. Allerdings kann das Hämagglutinin an Zellen binden, in dem Fall an Hundezellen und Zellen von anderen Tieren. Und zwar bindet es an der Zelloberfläche einen Rezeptor, der nennt sich CD150 oder SLAM, S-L-A-M. Der Rezeptor ist auf Immunzellen vorhanden, das heißt, das Virus infiziert Immunzellen. Und auf anderen Zellen, die kann es auch infizieren, bindet es an Nektin-4. Das Interessante an dem Virus ist, viele Viren, wenn die an die Zelle binden, werden die erstmal von der Zelle in Endosomen, in so kleinen Vesikeln aufgenommen, und dann ändert sich in diesen Vesikeln der pH und dann fusioniert die Virusmembran mit der endosomalen Membran und das Genom kommt in die Zelle rein. Bei vielen Paramyxoviren und eben auch beim Staupe-Virus ist das anders. Das fusioniert schon an der Zelloberfläche. Das braucht diese Veränderung des pH-Wertes, also hat diese Ansäuerung, die bei anderen Viren wichtig ist, nicht. Ja, schauen wir uns das mal historisch an. Die Erkrankung, also Hundestaupe, ist das erste Mal 1761 in Spanien beschrieben worden. Das Virus ist wahrscheinlich schon recht lange in Hunden und hundeartigen Tieren unterwegs. Der Edward Jenner, der erste war, der einen Impfstoff entwickelt hat, hat das Virus auch, beziehungsweise die Erkrankung auch 1809 beschrieben. Und dann im Jahr 1905 hat ein französischer Veterinär, der Henri Carré, die Erkrankung mit einem Virus in Verbindung gebracht, beziehungsweise die Hypothese aufgestellt, dass das eben eine Viruserkrankung ist. Und das ist dann bestätigt worden 1926 von Laidlaw und Duncan. Schon 1923 gab es dann den ersten Impfstoff, den man entwickelt hat gegen dieses Hundedistemper-Virus. Und der ist entwickelt worden vom Vittorio Puntoni in Italien. Und zwar hat der Gehirngewebe von Hunden verwendet, die eben an Staupe-Virus Staupe gestorben sind, und hat dieses Gewebe inaktiviert und hat das Gewebe als Impfstoff verwendet. Das ist damals aber nicht breit angewandt worden, aber ab den 60er Jahren gab es dann kommerziell erhältliche Staupe-Impfstoffe für Hunde. Ja, wie infizieren sich jetzt Tiere mit dem Virus? Und wenn wir von Tieren sprechen, sprechen wir von Hunden, aber auch von anderen Tieren, und dazu werden wir noch kommen. Grundsätzlich kann das Virus über respiratorische Tröpfchen übertragen werden, aber auch durch direkten Kontakt mit zwischen Tieren, beziehungsweise mit Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen von Tieren, die infiziert sind. Es ist ein recht infektiöses Virus. Es ist eben mit Masern verwandt. Masern ist auch recht infektiös. Und wenn das Virus mal im Körper drinnen ist, fängt es an, zuerst mal lymphatische Gewebe in den oberen Atemwegen zu infizieren. Das heißt wirklich Immunzellen. Das Virus infiziert sehr gerne Immunzellen, und da breitet sich es zuerst mal aus. Also es kommt dann so nach 2 bis 4 Tagen eben zu dieser Viremie. Das Virus breitet sich im Körper aus und erreicht dann die Milz, die Thymusdrüse, das Knochenmark, das sind eben auch Immunzellen, und infiziert dort Immunzellen, breitet sich aber auch in den Atemwegen aus, im Gastrointestinaltrakt, und erreicht auch andere Organe. Und nach etwa 8 bis 10 Tagen erreicht es oft das zentrale Nervensystem, also unter anderem auch das Gehirn, und das ist keine gute Nachricht, wenn das passiert. Zum Auftritt der Symptome, die Inkubationszeit ist etwa 3 bis 7 Tage. Die ersten Symptome, die auftreten, sind Fieber. Das kann oft recht hohes Fieber sein, bis zu 41 Grad. Im Prinzip Appetitlosigkeit. Die Tiere zeigen keine Aktivität oder haben keine Lust mehr auf Aktivität. Und das geht dann weiter. Es kommt zu Symptomen des Verdauungstraktes, Erbrechen, oft mit Blut, Durchfall, auch blutiger Durchfall. Erhöhte Speichelproduktion kann vorkommen. Die Tiere werden eben dadurch, dass sie nicht mehr viel zu sich nehmen können, dehydriert. Die Atemwege sind auch betroffen. Das fängt zuerst mal mit einer rinnenden Nase oft an, Husten, im Prinzip dann Atemlosigkeit. Also das kommt im Prinzip zu einer Lungenentzündung im Endeffekt. Und die Tiere können sich von diesen Symptomen wieder erholen. Allerdings passiert es oft, dass die Erkrankung dann auch das zentrale Nervensystem betrifft. Und dann schaut es eigentlich nicht mehr so gut aus, dann ist die Mortalitätsrate schon sehr hoch. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass in Jungtieren, also in etwa 3 bis 6 Monate alten Hunden, die Mortalitätsrate bei etwa 80% liegt. Und bei erwachsenen Tieren, die keine Immunität haben und sich infizieren, liegt die Mortalitätsrate bei etwa 50%. Und wenn es mal zu Symptomen des zentralen Nervensystems kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Tier stirbt. Ja, was sind so Symptome, die man sieht, wenn das zentrale Nervensystem befallen ist? Sensitivität, was Licht betrifft, oder andere Stimuli. Die Tiere laufen dann oft im Kreis. Inkontinenz ist ein Symptom, das hier auftreten kann. Und grundsätzlich haben die Tiere wirklich Probleme, sich koordiniert zu bewegen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal bei Waschbären gesehen. Wir hatten, es muss 10 Jahre oder so her sein, mal ein Ausbruch von Staupe in Waschbären im Central Park. Und erstens waren die Tiere nicht mehr scheu, die sind am Tag herumgelaufen, die sind rumgelaufen wie Zombies. Also das war echt grausig anzusehen und da ist fast der ganze Bestand im Central Park damals eingegangen. Also ja, wenn das zentrale Nervensystem mal befallen ist, dann ist das ein gröberes Problem. Wenn die Tiere überleben, gibt es auch Langzeitprobleme, die auftreten können. Einerseits ist die Nase und sind die Pfoten betroffen und zwar kann es da zum unkontrollierten Wachstum von Keratinozyten, also von so Hautzellen kommen. Das nennt man dann Hartballenkrankheit. Gerade was das zentrale Nervensystem betrifft, es bleiben oft, auch wenn sich die Tiere erholen, so Muskelzuckungen über, die nicht mehr weggehen. Wenn Jungtiere infiziert werden und das überleben, dann können auch die Zähne betroffen sein. Also gerade der Zahnschmelz, weil eben Zellen, die den Zahnschmelz ausbilden, vom Virus zerstört werden. Das nennt man dann Staubegebiss. Das ist natürlich auch ein großes Problem. Und was auch noch auftreten kann, ist ein Syndrom, das ähnlich ist, wie was man manchmal bei Masern sieht, bei Menschen. Wenn sich sehr kleine Kinder mit Masern infizieren, dann kann es oft passieren, dass die zwar gesund werden, aber dann Jahre später eine Enzephalitis, also eine Gehirnentzündung bekommen. Das nennt sich SSBE oder subakute sklerosierende Panencephalitis. Das geht meistens tödlich aus. Da bleibt das Virus einfach im Gehirn bestehen und fängt dann irgendwann wieder an, aktiv zu werden und zu wachsen. Und sowas Ähnliches gibt es bei Hunden auch. Also es kann sein, dass Hunde als Jungtier sich infizieren, dann gesunden und dann als alter Hund sozusagen und leider nach vielen Jahren eine Enzephalitis bekommen und daran sterben. Ein weiteres Problem ist natürlich, es werden Immunzellen infiziert und das führt dann zumindest eine Zeit lang auch zu einer Immunsuppression. Das heißt, die Tiere sind dann anfälliger für andere Erkrankungen, auch wenn sie die Staupeinfektion überleben. Ja, wie gesagt, Mortalitätsraten sind da recht hoch. Grundsätzlich bei Jungtieren so zwischen 3 und 6 Monaten etwa 80% und bei erwachsenen Hunden, die keine Immunität haben, eben auch etwa 50%. Bei den Jungtieren sind gerade Tiere zwischen 3 und 6 Monaten am meisten betroffen. Wenn sie jünger sind, haben die meistens maternale Immunität. Das heißt, die Mutter gibt ja an das Baby im Prinzip Immunität weiter eben durch Antikörper und die schützen für die ersten paar Monate, aber diese Immunität verschwindet dann mit der Zeit, weil das ja nicht Antikörper sind, die das Jungtier selbst bildet, sondern die einfach von der Mutter gekommen sind und dann aber mit der Zeit abgebaut werden. Und sobald die weg sind, sind die Tiere natürlich sehr, sehr anfällig auf diese Infektionen. Das Gute ist, dass es Impfstoffe gibt gegen Staupe. Die sind, wie gesagt, seit den 1960er Jahren erhältlich. Da gibt es unterschiedliche. Da gibt es lebend attenuierte Impfstoffe, die nennen sich MLV oder Modified Live Vaccines. Es gibt rekombinante Impfstoffe, die, glaube ich, soweit ich weiß, auf Kanarienbockenvektoren basieren und wo eben die Glykoproteine exprimiert werden nach der Impfung durch den Vektor und es dadurch zu einer Immunität kommt. Und dann gibt es auch noch inaktivierte Impfstoffe. Die Impfstoffe sind nicht perfekt und man muss recht oft damit impfen. Typischerweise werden Jungtiere nach 8 Wochen, nach 12 Wochen, nach 16 Wochen geimpft, brauchen dann aber nach 15 Monaten wieder eine Auffrischung und ich glaube, man frischt so etwa alle 3 Jahre danach wieder auf. Also die Immunität, die durch diese Impfstoffe gegeben ist, induziert wird, ist nicht perfekt. Es kann auch teilweise noch zu Infektionen kommen, aber wenn die Tiere geimpft sind und Immunität haben, kommt es dann eben nicht zu Symptomen und den Tieren passiert nichts. Ja, Hunde sind eben ist eine Tierart, die von diesem Virus befallen wird und betroffen ist. Aber es können sich auch sehr viele andere Tierarten mit diesem Virus infizieren. Und das Problem ist, dass dieses Virus eben in der globalen Hundepopulation vorkommt und dadurch, dass die Impfraten nicht überall hoch sind, beziehungsweise die Impfstoffe nicht perfekt sind, dadurch zirkuliert das Virus weiter. Und das Virus wird dann eben von Hunden an Wildtiere weitergegeben, beziehungsweise an andere Haustiere wie Frettchen. Und das kann hochproblematisch sein. Und es gibt eben sehr viele Tierarten, die sich auch mit diesem Staupevirus infizieren können. Und die dann teilweise auch sehr schwere Symptome bekommen, beziehungsweise dran sterben. Kleine Pandas, also diese roten Pandas, die es in Asien gibt, können davon betroffen sein. Im Prinzip alle hundeartigen Tiere, inklusive Wölfe, Füchse, asiatische Elefanten können sich mit Staupevirus infizieren. Großkatzen, Hauskatzen sind meistens weniger betroffen, aber so Tiere wie Löwen und Tiger, man kann sich vorstellen, das ist problematisch. Die sind im Prinzip eh schon bedrohte Arten. Hyänen und hyäneartige Tiere können sich damit infizieren. Frettchen, Marder, Dachse, einige Affenarten, aber im Menschen eigentlich nicht. Bären können sich damit infizieren, Waschbären, Stinktiere, also so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und wie gesagt, das ist natürlich ein großes Problem, was bedrohte Tierarten betrifft, weil, wie schon gesagt, dieses Virus zirkuliert in Hunden und kann eben von Hunden auf alle diese Tierarten überspringen. Und da gab es auch schon wirklich gröbere Probleme in Löwen, zum Beispiel in der Serengeti. Da gab es 1993, 1994 einen großen Ausbruch, da sind etwa 20% der Löwen in der Serengeti an Staupe gestorben. Der äthiopische Wolf ist eine bedrohte Tierart, die durch das Staupevirus dezimiert wurde. Und man vermutet sogar, dass der tasmanische Tiger, also dieses Beuteltier, das in Tasmanien gegeben hat, das ausgerottet wurde, dass das Staupevirus eben zur Ausrottung mit beigetragen hat. Also wirklich eine große Anzahl von unterschiedlichen Spezies, die dieses Virus infizieren kann. Was eigentlich ziemlich scary ist, muss man sagen. Ich bin froh, dass es Menschen nicht infizieren kann. Und das ist eigentlich gar nicht so ganz klar, warum das nicht funktioniert. Ich glaube, da gibt es eben molekulare Inkompatibilitäten. Und andererseits gibt es auch Kreuzimmunität von Masern, von den Masern. Also man kann Hunde auch mit einem Masernimpfstoff impfen, um sie gegen Staupe zu schützen. Die Viren sind wirklich so nah miteinander verwandt. Und eine Idee ist eben, dass die Immunität gegen Masern in Menschen eine Barriere darstellt für dieses Staupevirus und das deshalb auch nicht auf Menschen überspringen kann. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist das Seehundestaupevirus. Das nennt sich auf Englisch auch Focine Distemper Virus. Das ist auch extrem nah mit dem Hundestaupevirus verwandt. Man nimmt an, dass sich das evolutionär etwa im 17. Jahrhundert vom Hundestaupevirus getrennt hat. Und das verursacht auch recht große Probleme. Das hat sich anscheinend in Sattelroppenpopulationen etabliert. Und in den Sattelroppen verursacht es eigentlich wenig Symptome, sondern zirkuliert dort einfach, kann aber dann von Sattelroppen auf andere Robben überspringen. Und 1998 gab es zum Beispiel einen sehr großen Ausbruch in Seehunden in der Nordsee. Und da sind etwa 18.000 Seehunde dran verendet. Das war in etwa ein Drittel der Seehundepopulation in der Nordsee. Kegelrobben waren damals auch betroffen, da sind glaube ich auch etwa 300 verändert und es gab in der Zwischenzeit auch wieder zusätzliche Ausbrüche. Also hier ist das Problem, dass es eben ein etabliertes Virusreservoir in den Sattelrobben gibt und das dann eben anscheinend von diesen Sattelrobben in andere Robbenarten überspringt. Also das Virus hat sich dieser Seehundestaupevirus hat sich evolutionär vom Hundestaupevirus getrennt, ist aber wie gesagt noch sehr, sehr nah damit verwandt. Ja, das war's für heute zum Staupevirus. Ein sehr interessantes Virus, das sehr nah mit Masern verwandt ist, in Hunden zirkuliert und auch viele andere Tiere infizieren kann und sehr tödlich sein kann, gegen das es aber gute Impfstoffe gibt. Und ja, wenn Sie einen Hund haben, bitte lassen Sie Ihren Hund gegen Staupe impfen. Das ist gut für Ihren Hund, das ist gut für alle anderen Hunde und das ist auch gut für Wildtiere. Ja, danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Sie den Podcast unterstützen möchten, können Sie das jederzeit auf Steady tun. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.